Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die Geschichte gibt schon lange, weil sie in der Bibel steht, ja. Die Geschichte ist wie ein Hollywood-Film, also wirklich diese Geschichte in der Bibel, diese Szene, die da sich abspielt, ist wirklich wie so ein Höhepunkt eines Hollywood-Films. Ja? Elia, der die Baals und Aschera-Priester herausfordert, König Ahab und Königin Isabel herausfordert und sagt, lass uns alle treffen. Lass uns alle treffen und wir schauen, wer der wahre Gott ist. Natürlich denkt man sich erstmal, okay, einer gegen, hier steht 450 Baalspriester, 400 Aschera-Priester, also 850 Priesterinnen und Priester, die gegen Elia sich aufstellen. Elia sagt, okay, holt zwei Stiere, ihr kriegt einen Stier, ich nehme einen Stier und wir machen es jetzt so, wir opfern diesen Stier, ihr eurem Gott, eurer Göttin und ich dem allmächtigen Jahwe, den Gott, der schon immer Gott war und immer Gott sein wird. Und dann sehen wir, wer der Richtige ist. Ja? Also wirklich ein Showdown. Jetzt geht's ums Eingemachte. Alle kommen an, ganz Israel versammelt sich, schauen zu und sind total gespannt. Okay, wer wird gewinnen von ihnen? Ja? Elia schlachtet den Jungstier, richtet sein Holz auf, legt ihn so drauf und schaut sich aber auch erstmal an, was die anderen so machen. Ja? Und was machen die anderen? Sie schreien zu Baal, sie schreien zu Aschera, sie rufen, sie machen Sänge, sie tanzen, sie hin und her. Ja? Und Elia schaut sich das Ganze so an und ruft ihnen so zu, ja, was ist los mit eurem Gott? Ist er gerade im Urlaub? Sagt er noch was anderes? Was ist los mit eurem Gott? Ha? Ist er gerade auf Toilette? Sagt Elia so, in der Bibel steht es wirklich. Ist er gerade auf Toilette? Kann er gerade nicht, weil er auf Toilette ist? Also er veräppelt sie total. Und er sagt ihnen eigentlich, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, ja, aber irgendwie sehe ich nicht, dass das Feuer vom Himmel kommt und das Opfer verzehrt wird. Das ist das Ziel. Gott offenbart sich im Feuer und in der Annahme des Opfers. Das Krasse ist, dass die Leute sich, nachdem Elia sie verspottet hat, anfangen noch extremer nach ihren Göttern zu rufen. Sie schlitzen sich auf mit Messern, lassen das Blut nur so spritzen, ja, und versuchen Gott irgendwie diesen Baal zu zwingen fast schon, ja, auf ihre Opfer zu das Feuer werfen zu lassen, ja. Aber egal, wie sehr sie sich auch bemühen, es kommt einfach nichts. Elia, es ist so witzig, es ist wirklich witzig, wenn man sich das so durchliest. Ja? Was macht Elia? Er verspottet sie, schaut sich das noch eine Weile an, dann sagt er so, holt mir drei Eimer Wasser. Also, hä? Drei Eimer Wasser, warum? Egal, ja, ihm werden drei Eimer Wasser geholt. Dann nimmt er dieses Wasser und zack, haut es auf sein Opfer und auf das Holz. Noch ein Eimer und noch ein Eimer. Alles ist vollgesaugt mit Wasser. Da geht nichts mehr eigentlich. Wenn man da jetzt so ein Feuer hinhalten würde, aus menschlicher Sicht, ja, du mit deinem Bunsenbrenner, ich weiß nicht, ob du einen hast, aber mit so einem kleinen Feuerzeug hier, nee, Benzin, ich weiß auch nicht, ob es dann da angehen würde. Ja. Aber was da wirklich passiert ist, Gott sieht das Opfer von Elia und Gott zeigt sich den Menschen als der, der er ist. Er ist der, der Wunder tun kann, der trotz des Wassers dieses Opfer annimmt und den Menschen zeigt, ich bin der Gott, der wahre und einzige Gott. Ich lese vor. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer. Elia hat sich nicht geritzt, hat nicht 5 Stunden irgendwelche Gesänge gemacht, 1000 Gebete gesprochen, was auch immer, sich auf den Kopf gestellt. Er hat ihm einfach nur gesagt, was er möchte. Einem Vater einmal ein Wunsch und Gott reagiert. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine. Also sogar die Steine verzehrte dieses Feuer. Und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Das ganze Volk sah, und sie fielen auf ihr Angesicht. Jeder hat erkannt, das war kein Spielchen mit irgendeinem Feuerzeug, das war wirklich von Gott. Der ist BOOM! Die Baalspriester und die Aschera-Priester, die daneben standen und versucht haben, alles Mögliche aus ihrer Kraft heraus zu tun, mit ihren Opfern heraus, ja, Gott noch gnädig zu stimmen, das ist ja auch ein Opfer, sich aufzuschlitzen, sein Blut zu vergießen, irgendwie so, das ist so, ich will unbedingt Gott bewegen und das kann ich nur, diese Denke, ja, und das kann ich nur, indem ich irgendetwas von meinem Leben, von meinem Ding hergebe zu Gott, ja. Was ist es für eine Vorstellung von Gott, der etwas von uns braucht? Das ist eine total schwache Vorstellung von Gott. Ja? Und Elia hat eine Vorstellung von Gott, wo er ganz genau weiß, ich kann ihn bitten und Gott wird antworten. Nicht immer, Elia wusste nicht 100%, ob Gott jetzt hat Feuer fallen lässt oder nicht. Ja? Das ist auch in seiner Hand. Eigentlich wissen wir auch ganz genau, wir können Gott bitten. Ja? Und er kann Feuer kommen lassen. Er kann sich in seiner Kraft, in seiner Macht zeigen. Er kann aber auch es nicht tun. Und warum kann er das? Weil er Gott ist. Er kann tun und lassen, was er will. Er weiß es besser. Er weiß viel besser, wann er was tut und wann er was lässt. Und dementsprechend können wir auf ihn vertrauen, dass er zu seiner Zeit das Feuer fallen lässt und zu seiner Zeit das Feuer nicht fallen lässt. Aber hier hat er es fallen lassen. Und allen ist klar gewesen, das ist Gott. Das ist der eine Wahre. Was dann passiert ist, ist sehr komisch. Was macht Elia? Anstatt zu feiern, rumzugehen und juhu, vielleicht jetzt zu tanzen und sich richtig zu freuen, packt er die ganzen Baalspriester, nimmt sie an den kleinen Fluss mit und schlachtet sie alle ab. Es steht hier drin, er schlachtete alle ab. Er hat sie alle abgemuckst. Ich habe ein bisschen rumgelesen, vorne, hinten, überall. Ich habe geschaut. Gott hat ihm niemals gesagt, dass er alle abschlachten soll. Mit keinem Wort hat Gott gesagt, und danach schlachte alle Priester ab. Ja? Vielleicht wäre von den Priestern, also so kurz mal unter uns, ja, vielleicht wären von den Priestern auch ein paar Leute nach diesem Ereignis, hätten sie gesagt, ach Baal, du kannst mich mal, ja, ich gehe wieder zu Jahwe. Vielleicht wären einige umgekehrt, hätten gesagt, ich habe einem Götzen gedient und es tut mir leid. Ja, eine Bekehrung, ein Umkehren von dem alten Weg weg. Der Weg ist nicht gut gewesen, den ich gegangen bin. Ich wende mich wieder Gott zu. Ach, ihr habt gar kein Kreuz da oben. Also ich dachte, jetzt mache ich das so schön, dass ich mich... Aber gut, okay. Naja, aber Gott macht alles neu. Vielleicht kommt er noch ein Zeit. Aber das muss ja auch nicht sein. Das ist eine evangelische Kirche. Ja. Genau. Also, man wendet sich Weg vom Alten hin zum Neuen. Da hatten die gar keine Chance, weil Elia sie einfach abgeschlachtet hat. Ja? Daraufhin will Isabel, die Frau von dem Ahab, die Königin, den Elia töten. Und der Elia kriegt auf einmal Muffesausen. Ja, der kriegt richtig Angst und läuft weg. Und da denke ich mir aber auch, Elia, du hast vor 850 anderen Priestern, warst du da gestanden und hast darauf vertraut, dass Gott mit Feuer vom Himmel kommt, ja? Hast auch diese Spannung ausgehalten, dass du nicht ganz genau weißt, ob es dann wirklich passiert, ja, weil es ist immer noch Gott. Und hattest da keine Angst zu versagen, aber dann hörst du von der Königin, die will dich umbringen und dann läufst du weg. Hat Gott erlebt, wie er mit seinem Feuer runterkam, mit seiner Kraft und läuft dann vor dieser Isabel weg? Keine Ahnung, was bei ihm los war. Irgendwie hat es ihn gepackt. Die Angst hat ihn gepackt. Und wenn uns die Angst packt, dann ist es nicht rational. Das ist einfach wie ein Schleier, der sich drüber legt, wo unsere Augen, unser Fokus sich nicht mehr auf das Wesentliche, auf Gott konzentrieren kann, auf das, was schon war, auf das, was wir uns verlassen können, weil wir wissen, dass Gott so und so ist, gut ist, er uns hilft, er uns unterstützt, mit uns unterwegs ist. Und da ist auf einmal alles weg gewesen. Und er sieht nur noch, ich wär verfolgt, sie will mich töten. Er läuft ab in die Wüste. Mitten in der Wüste, ein paar Tage, Gott versorgt ihn mit verschiedenem Essen und so und sagt ihm dann irgendwann, ja, jetzt hat kommen, auf geht's. Los, der wollte unbedingt zum Horeb, zu einem sehr heiligen Berg, da wo, früher war es so, in Israel war es immer so, in den Höhen, auf den Bergen, ist man Gott näher. Und viele, wenn ihr drüber nachdenkt, Mose und so, ja, der ist auf den Berg gegangen, um Gott zu begegnen. In die Einsamkeit auf die Höhe zu gehen, bedeutet auch, sich Gott zu nähern. Darum würde ich sagen, ich bin aus Bayern, ist Bayern ein sehr, sehr geheiligter Ort. Weil so viele Berge da sind. Nein, Schmarrn, okay. Aber Gott begegnet man auf dem Berg und Gott begegnet man in der Wüste. Das sind so zwei Orte, da wo Gottes Gegenwart noch mal klarer ist. Warum in der Wüste? In der Wüste sind wir dem Tod sehr nahe. Wir sind, wenn da irgendwas schiefläuft, zum Beispiel unsere Wasserflasche ein Loch hat, dann geht es um alles. Wenn wir eine Abzweigung nicht finden, ja, zur nächsten Oase, weil das Schild irgendwie umgefallen ist und im Sand versteckt, keine Ahnung, dann geht es ums nackte Überleben. Man ist Gott sehr nah, wenn es darum geht, dass man an sein Ende auch denkt. Also im besten Falle. Ja. Was will er noch? Elia ist so depressiv auch, dass er sterben möchte. Das erinnert auch ein bisschen an wen? Habt ihr eine Ahnung? An wen kann das noch erinnern? So? Wer möchte denn noch depressiv sterben? Hä? Jona, genau, der da unter seinem Busch ist und dann ist der Busch, wird da irgendwie von dem Wurm zerfressen und dann geht der ein und dann ist er so, oh, jetzt will ich wirklich sterben. Alle sind umgekehrt, alle gehen zu Gott zurück und oh, jetzt will ich wirklich. Ja, das sind manchmal große Leute, die für Gott auch wirklich einiges getan haben auch Phasen, wo es wirklich weit runter geht auch. Und oft nach solchen Extremsituationen, wie jetzt hat dieser mit den Baalspriestern, dieser Showdown, ja, wo alles geklappt hat, am Ende irgendwie ging es trotzdem runter für ihn. Innerlich ausgebrannt, fertig, leer. Und was jetzt noch, nach so einem großen Highlight, was kommt denn danach? Ich kenne das von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Prüfungen hatte, wo ich lange drauf hingearbeitet habe irgendwie. Ja? Wenn ich irgendwie so all meine Kraft in diese Prüfung gesteckt habe, dann waren die vorbei und dann war es so danach so, und was jetzt? Ich bin total fertig irgendwie und aber ich habe gar kein Ziel jetzt gerade mehr. So. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, finde. So, ja. Vielleicht ist es so. Ich versuche mich da anzunähern. Ich weiß natürlich nicht, was Elia wirklich gefühlt hat und so. Keine Ahnung, ich bin nicht Elia. Aber ich versuche mich an ihn heranzutasten. Nachdem er dann 40 Tage durch die Wüste gezogen ist und da auf dem Berg angekommen ist, ist die erste Frage von Gott an ihn, die Bibel ist so witzig manchmal, ja. Gott fragt, was tust du hier, Elia? Der geht 40 Tage und Nächte durch die Wüste an diesem Berg, ist dann oben angekommen und dann fragt Gott so, ja, was tust du hier? Also, was willst du eigentlich jetzt so hier? Und Elia, der sagt so einiges. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich habe geeifert. Ich allein bin übrig geblieben. Ich allein, allein, allein. Und dieses Ich allein, das sehen wir im 10. Vers, im 11. Vers, im 12. Vers, im 14. Vers. Wir sehen hier ständig Elia, der sich an vorderster Front ganz alleine gefühlt hat. Ihr wisst, dass es eine Lüge war. Gott hat gesagt, er hat 7000 in Israel gehabt, die nie ihr Knie vor Baal oder Aschera gebeugt haben. Also, Elia war nicht allein. Er war der an vorderster Front, natürlich. Es war auch der, der sehr mutig dann nochmal vorne gestanden ist, bis zu einem gewissen Punkt, wo er dann einfach Angst hatte und vor Isabel weggelaufen ist. Ja? Aber dieses Verständnis, ich bin alleine und ich halte hier alleine die Fahne hoch. Fragt euch als kleine Gruppe, wie oft habt ihr schon gedacht, ihr seid die, die übrig geblieben sind, ja? Ihr seid die, die nicht gegangen sind. Und trotzdem, wie oft hat ganz persönlich, hast du gedacht, ich bin hier alleine. Ich halte hier alleine die Fahne hoch. Ich bin im Gebetsteam, wo sonst nur noch der Jochen einmal im Monat vielleicht dazukommt. Die Gisela ist vielleicht zweimal im Monat dabei, aber ich bin jede Woche dabei. Solche Dinge. Ich mache hier den Lobpreis. Ja? Ich halte es aufrecht. Über Monate. Alleine, obwohl ich gar kein... Also, ich will dir nicht zu nahe treten, obwohl ich jetzt emotional in ganz andere Richtungen gerade gehen will, vielleicht auch, ja? Aber ich halte die Fahne hoch. Wie oft fühlt man sich da auch alleine? Doch fragt euch nicht, wenn ihr Elia anschaut, ist das vielleicht auch eine Lüge? So, diese Gedanken, ich bin alleine, ich mache das. Es stimmt sicher, ja, es stimmt sicher, dass einige von euch Dinge hochhalten, die, wenn sie nicht hochgehalten werden würden, dass sie dann auch nicht stattfinden. Ja? Aber dann kann sich manchmal im Herzen so etwas reinsetzen, sowas, ich alleine. Und auch eine gewisse Frust, eine gewisse Bitterkeit, es kann passieren. Ich weiß es nicht ganz genau, wie es bei euch ist, ja? Aber ich will euch herausfordern. Gott hat zu Elia gesagt, es sind noch 7000 andere Gerechte hier. Schaut euch mal kurz um. Ihr müsst euch nicht umschauen, wenn ihr keine Lust gerade habt, dann könnt ihr das auch lassen. Aber wenn ihr wollt, schaut euch mal kurz, ich gebe euch einfach eine Minute, schaut euch mal um. So in die Reihen, wer Lust hat, nicht jeder, ja? Wo wird Gott wohl, ja, wo sitzen diese 7000 in dieser Gemeinde? Vielleicht nicht 7000, aber es sind andere da, die am gleichen Strang ziehen wie ihr. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder auch bewusst machen, gerade wenn man in der Situation ist, wo vieles einfach irgendwie so runtergeht, ja, wo vieles so schwierig wird irgendwie, wo ein neuer Aufbruch irgendwie auch da ist, aber der ist noch nicht ganz greifbar. Der ist noch nicht eine Vision entstanden. Es ist noch nicht hundertprozentig, wo sich alle Kräfte dann vereinen und dann geht's los. Es ist noch im freien Fall, doch irgendwie sind die Flügel, ich habe vorgestern so ein, habt ihr das auch mal gesehen? Das ist ja abartig. Das ist so, oh, ich würde es gerne machen, aber irgendwie hätte ich wahrscheinlich auch Angst vor. Die haben so einen Anzug an, ja, und stellen sich dann auf den Berg und lassen sich dann so runter und fliegen dann so. Kennt ihr das mit diesen, ja? Und ihr seid, glaube ich, gerade dabei, dass ihr an diesem Abgrund steht, ja, und vielleicht schon diesen Sprung gewagt habt, ja, oder vielleicht auch geschubst wurdet, weil manchmal will man auch gar nicht springen, ja. Aber ich sage euch eins, jetzt ist die Zeit, eure Arme weit zu machen. Den Anzug in all seiner Größe auch, ich würde den Anzug als Gottes Geist sehen, der euch hebt und trägt, ja. Euch zu umarmen und den anzuziehen. Und das könnt ihr alleine machen und müsst ihr auch alleine machen, aber ihr müsst es zusammentun. Mit den Leuten, mit den schrägen Vögeln, die ihr hier habt. Ja? Ihr seid gar nicht so super schräg wahrscheinlich, wie ich, wenn ich euch so... Ich kenne sehr viel schräge Leute. Ja? Also ihr schaut auf jeden Fall nicht so schräg aus. Naja gut, vielleicht... Seid ihr schräger als gedacht. Aber jeder ist irgendwie so ein bisschen anders, ja. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch von Gott zeigen lasst, was für wunderbare Menschen in dieser Gemeinde sind und manchmal hören auf das, was die anderen sagen und manchmal auch die andere Seite ist die, die sich nie trauen, irgendwas zu sagen, ja. Und die möchte ich ermutigen, dass ihr auch mal was sagt. Eure Sichtweise auf die Dinge nach außen gebt. Weil diese Stillen, ja, das ist wirklich, ihr beraubt die Gemeinschaft eurer Gedanken und auch von Dingen, die Gott euch aufs Herz gegeben hat, wenn ihr euch nicht traut, das nach außen zu bringen. Die Lauten, ihr beraubt auch die Gemeinde, wenn ihr nur am Reden seid und nur am Weitergeben, ohne mal zurückzutreten und zu lauschen. Und dementsprechend, wer was ist, das wisst ihr am besten selber. Ja? Nehmt es mit in die nächste Woche. Nicht nur in die nächste Woche, in diesen ganzen Prozess eigentlich. Und schaut, wo kann ich zuhören? Wo kann ich nachfragen? Was ist eigentlich für eine Person wirklich da? Ich bin mit der 25 Jahre, kenne ich die schon, aber manche Dinge wisst ihr vielleicht auch noch gar nicht. Auch Dinge, die Gott in die Herzen gegeben hat. Das Spannende bei Elia ist ja auch, dass er Gott unbedingt sehen wollte. Natürlich, jeder will Gott sehen, ja? Aber Elia, na ganz besonders, der hat so viele Dinge gemacht, ja? Was hat Elia alles für Wunder erlebt? Könnt ihr mal ein paar Sachen reinwerfen? Wisst ihr vielleicht noch was? Trau dich! Die Witwe, das Öl, das nicht aufhört zu gießen, wo sie die ganzen Gefäße von allen Leuten her, hey, komm, gib mir alle Gefäße. Und dann gab ohne Ende gab es das Öl vor der Hungerkrise und Mehl, der Mehltopf, der nicht aufhörte. Dann von dieser Frau, von der Witwe, hat er noch was gemacht. Der Sohn, der tot war. Elia hat einfach erlebt, wie ein Mensch wieder lebendig wird. Ja? Durch Gottes Kraft. Solche Dinge hat Elia erlebt. Er war viel mit Gott unterwegs. Er hat große Sachen mit Gott. Er hat sogar das Wetter beeinflusst. Er hat gesagt, es regnet jetzt nicht mehr. Und so, hä, was, wie? Er hat einfach gesagt, es regnet nicht mehr, bis er wieder gesagt hat, dass es regnen wird. Jahrelang hat es nicht geregnet. 3 Jahre, gell? Oder? Wie lang? Oder waren es 3? Okay, ich dachte auch, ja. Also, Elia hat viel mit Gott erlebt. Und dann will er ihn sehen. Natürlich will er ihn sehen. Ja? Und dann begegnet ihm Gott. Gott begegnet ihn aber nicht, wie sich Elia das vorgestellt hat. Es war ein großer Wind, ein Sturm draußen. Und es heißt, Gott war nicht drin. Es war ein Erdbeben, richtig fett. Und es hieß, Gott war nicht drin. Es war ein volles Feuer, Riesenfeuer. Und es hieß, Gott war nicht drin. Wo war er denn jetzt? Einerseits hat er sich als Feuer erwiesen. Er hat das Opfer verzehrt. Er hat das Feuer vom Himmel kommen lassen. Und andererseits war er in dieser Begegnung mit Elia, ist er als leises Säuseln, als Windhauch. Das, wenn du dich da hinten in den Garten sitzt, leises Säuseln, Windhauch. Gott ist nicht im Extremen nur, sondern Gott ist im Alltag, im Leisen, im Ruhigen, im Unscheinbaren. Und das ist wirklich, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, die Elia mitgeben wollte. Elia, ich bin nicht nur in den großen Dingen, in der Extreme, in der Kraft. Ich bin im Alltag, ich bin im Kleinen. Ich gehe mit dir mit, ich bin im Leisen. Elia, du musst, um mich zu erkennen, innehalten. Im Feuer erkennt jeder Gott. Wenn ein Riesenfeuer ist, dann weiß sie, oder dieses Boom, ja, oder Erdbeben, Bam, in dieser Kraft, oder Ozeane, wie so Riesenwellen, Boom, an die Küste schlagen. Da erkennt jeder irgendwie, da ist eine Kraft da. Da ist doch irgendwie, die Kraft geht über uns hinaus. Da kann man Gott erkennen, aber in diesem leisen Säuseln, in diesem, da ist es nicht so einfach, ihn zu erkennen. Da können wir schnell vorbeilaufen, unsere Einkäufe machen, schnell in die Gemeinde laufen, noch schnell Lobpreislieder einüben. Oder was? Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine, gell? Dieses, der geht an mich oder an der Technik, so schnell, oh, wir müssen noch schnell Technik, oh, schnell, ja, oder ich, oh mein Gott, ich muss noch predigen, Auto. Und da geht es uns manchmal verloren, dass dass wir Gott begegnen können und dass wir ein Herz offen haben für das, was Gott uns sagen möchte. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Ich hätte noch viele andere Dinge. Ich guck mal einfach auf mich. Ich sage nur einfach, okay, gut. Ich lese noch jetzt kurz die Dinge vor, die ich mir so. Das sind noch viele andere Dinge. Ich wollte noch auf ganz andere Sachen eingehen. Aber gut, okay. Ich möchte lieber, dass ihr eine Zeit habt, wo ihr selber nochmal wirklich nachspüren könnt im leisen Säuseln des Beamers. Da oben. Und nachspüren könnt. Was ist jetzt eigentlich gerade los? Wo bin ich gerade? Wo ist die Gemeinde gerade? Oder vielleicht diese ganzen Fragen. Vielleicht einfach auch keine Fragen, sondern einfach mal da sein und einfach mal offen sein für Gottes Sein, Gottes Präsenz. Mir hilft es oft, wenn ich beim Einatmen Jesus denke und beim Ausatmen Christus. Jesus, Christus. Weil da komme ich aufs Wesentliche. Und wenn Gedanken da sind, die einen irgendwo nach Buxtehude oder vielleicht zum Mittagsbraten führen, oh, ich habe noch den Dill vergessen oder keine Ahnung was, ja, dann Schaut sie euch an, nehmt sie weg, lasst sie wieder. Die sollen weitergehen. Gott ist im leisen Säuseln und da möchte ich euch jetzt die Möglichkeit geben. Ich werde es in 3 Minuten laufen lassen, damit es nicht zu unbequem wird und einer zu husteln anfängt oder so. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit auch zu Hause. Vielleicht ist heute ein Anfang, manchmal diesen Windhauch, dieses Säuseln wahrzunehmen in eurem Alltag und euch darauf einzulassen. Ich stoppe die Zeit, ihr müsst euch nicht darum kümmern.